Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Heute starten wir natürlich sportlich mit dem männlichsten aller Männlichkeitssymbole, dem Fußball. Ja, endlich wieder Fußball-WM. Aber keine Angst, liebe Damen, wir nähern uns dem Thema ganz zärtlich. Versprochen.
Ganz genau, denn brutal sind bei uns nur die Frauen. Nach den weinenden Männern der letzten Woche werfen wir heute einen Blick auf ein neues Hobby, exklusiv für Frauen, das Raufen.
Danach schauen wir in die Schule. Feminismus als Unterrichtsfach. In Österreich, genauer gesagt in Innsbruck, gibt es das schon. In Großbritannien soll es das demnächst geben und ich befürchte, das macht jetzt Schule.
Ja, und auch in der universitären Welt gibt es Neuerungen. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg startet das Radioprogramm Funklust mit einer neuen Reihe zum Feminismus, die Sendung F-Wort.
In der Schweiz wird derweil feministisch gestreikt. Wogegen genau und wofür genau und wer am Ende dann die Arbeit macht, wir sortieren das.
Und zum Schluss wird's modisch. Der Bayerische Rundfunk erklärt uns Modest Fashion, also Mode, die bewusst Haut bedeckt.
Oh Gott, ich schwitze jetzt schon. Los geht's. Ja, ich habe es ja schon ganz freudig angekündigt. Ich bin glücklich, denn es ist Fußball-WM. Ich kann jetzt einfach wieder stundenlang vorm Rechner sitzen oder vor unserer Riesenleinwand, die wir uns ja gegen Weihnachten gekauft haben.
Oh.
Und ja, um Herr der Ringe endlich mal adäquat gucken zu können. Wir schauen ja Weihnachten regelmäßig die Trilogie durch, Herr der Ringe. Und wenn wir es dann noch schaffen, der kleine Hobbit. Und dafür haben wir uns dann jetzt mal einen Beamer besorgt und eine Leinwand. Und jetzt kann ich da auch sogar Fußball gucken, das ist so toll.
Du bist ein richtiger Fan, oder?
Ach, naja, richtiger Fan. Ich bin halt fußballtechnisch sozialisiert worden. Das ist ja immer so ein bisschen... Bist du ja da auch Sklave der äußeren Umstände und deiner Familie. Und meine Mutter war und ist sehr fußballbegeistert. Und mein Freundeskreis, den ich dann hatte, war auch fußballbegeistert. Und so war ich schon in zarten Jahren, weiß ich, das erste Mal mit 12 oder so im Stadion, im Fußballstadion, im Rudolf-Habig-Stadion in Dresden bei Dynamo. Ja, das hat sich so ein bisschen gehalten. Also ich wohne ja nicht mehr in Dresden und ich war, glaube ich, in Berlin einmal bei Union. Cooles Stadion.
Ja, ich war noch nie im Stadion, muss ich an der Stelle mal gestehen.
Noch nie in irgendeinem Fußballstadion?
Ich war einmal im Stadion in Berlin, als der Papst da war. Papst
Benedikt. Da war ich auch.
Aber ich war noch nie im Fußballstadion. Und die Woche waren ja Bundesjugendspiele an den Schulen. Also ich hatte es dann bereut, Ich hatte auch gar nicht dran gedacht, eine Fernklasse oder sowas mitzunehmen. Man sieht doch ehrlich gesagt gar nichts, oder? Es ist doch alles total weit weg, alles total klein. Sieht man denn? Man schaut doch eh nur auf die Leinwand, oder? Auch wenn man im Stadion ist, auf den Screen.
Naja, gut, jetzt warst du ja, nehme ich mal an, im Olympiastadion. Das ist schon echt riesig. Also du hast ja schon, wenn das ein kleinerer Club ist, oder hast du auch einfach kleinere Stadien. Und dann weiß ich nicht, also ich kann mich erinnern, früher gab es ja überhaupt keine Leinwände, auf denen man irgendwas gesehen hat. Da hat man eine Anzeigetafel gehabt, wo, wenn du Glück hattest, eben das durchgerattert ist, der Punktestand und dann standen da, also der Torstand und wer halt getroffen hat, das stand dann da. Aber dass du da so eine Leinwand hattest, wo das dann auch übertragen wurde, also naja, klar verfolgst du auch das Spiel, aber es geht ja vor allen Dingen um die Atmosphäre, wenn du in so einem Stadion sitzt.
Um die Pyrotechnik.
Verbotenerweise, ja. Dafür gibt es ja immer wieder und regelmäßig Ärger.
Das ist toxische Männlichkeit, oder?
Ja, wobei, jetzt kann ich es ja sagen, ich glaube, es ist verjährt. Also wenn was ins Stadion geschmuggelt werden musste, wurde das den Mädels gegeben.
Ach so,
Mehr sage ich dazu nicht.
Da kommen wir vielleicht zu der Modest Fashion nachher nochmal drauf. Da kann man natürlich...
Aber, stimmt. Ja,
muss man
ja gut, wobei das ja auch eine ganz traurige... Komponente noch hat. Aber ja, genau, darüber reden wir ganz am Ende der Sendung. Schön, wie wir den schon vorbereiten, den Bogen auf nachher. Bleiben wir noch kurz beim Fußball. Hast du jetzt ein Spiel geguckt, oder?
Ja. Ich habe ein Deutschlandspiel gesehen, das gleich zu Beginn. Und das war ja sehr schön, das war ja sehr nett. Und ich schaue Fußball, wenn WM oder EM ist. Ich bin überhaupt gar kein Fußballfan, Aber wenn Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist und ich davor sitze, dann packt mich das total. Da bin ich da auch Feuer und Flamme und echter Patriot. Ich habe schon mal schon gesagt, Patriarch.
Ja, auch. Ein patriotischer Patriarch.
Ein patriotischer Patriarch. Das packt mich dann doch wirklich und ich freue mich. Aber ich finde es also ganz interessant, immer nochmal die neuen Namen kennenzulernen.
Das stimmt.
Ist ja dann immer noch mal eine neue Mannschaft. Es gibt immer ein paar Namen, die sich halten und ein paar, die neu reinkommen.
Und die Alten stehen am Fußballfeldrand und kommentieren jetzt.
Und was ich auch diese Woche gesehen habe, war Frankreich-Senegal. Wobei man daher sagen muss, ja, also es war ja so Afrika gegen Afrika, muss man vielleicht sagen. Also das ist ja schon krass. Ich glaube, Frankreich haben die überhaupt noch weiße Spieler, oder?
Doch, da gibt es auch weiße Spieler, hallo.
Gibt es schon noch ein paar, ja?
Der Trainer ist ja auch weiß.
Das ist aber auch einer, der auch schon ewig dabei ist. Das Gesicht kenne ich als Nicht-Fußball-Experte. Der Typ muss doch seit, wie lange ist der dabei? Seit 20, 30 Jahren immer schon Trainer? Nationaltrainer?
Duchamp, ich finde, das klingt doch so toll. Ja. Der freut sich auch immer, oder der regt sich wahnsinnig französisch auf und freut sich genauso französisch.
Im Übrigen ist das gar nicht unbedingt von mir. Das war ein Vorsitzender einer senegalesischen Konferenz oder so, der meinte, ja, heute spielt ja Afrika gegen Afrika. Ja, also.
Aber was ich daraus auch entnehme, ist, dass du Magenta hast.
Ich habe auch Magenta, ja. Ich habe so viel, dass da im Hintergrund läuft und ach, was weiß ich.
Ah ja, weil ich habe mich ja zunächst mal wahnsinnig aufgeregt, beziehungsweise zweierlei. Zum einen dachte ich so, ach Mensch, die Gebühren endlich mal bei einer sinnvollen Arbeit. Bis ich feststellte, was, die übertragen gar nicht alle Spiele. 44 Spiele werden nicht von ARD, ZDF übertragen. Die muss man dann gegen eine zusätzliche Gebühr bei Magenta gucken.
Sind die alle bei Magenta, die anderen?
Es sind alle bei Magenta zu sehen. Vor allen Dingen aber auch 44 Spiele exklusiv nur da.
Mhm. Auch Deutschlandspiele oder? Nee, oder?
Also jetzt erstmal die Vorrundenspiele nicht. Das kannst du alles im Free-TV, also nur im zwangsgebührenfinanzierten TV gucken. Bei den späteren, es gibt auf jeden Fall zum Beispiel das zweite Halbfinale, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder das zweite Finale, also der Platz 3 und 4. Diese Partie wird zum Beispiel nur bei Magenta übertragen. Und das könnte ja eventuell ein Deutschlandspiel sein.
Die haben aber auch eine ganz gute Qualität. Ich weiß nicht, ob das jetzt eingebildet war, dass ich gesagt habe, boah, die haben da bessere Qualität als der Zwangsfunk. Jetzt die Magenta-Bildqualität oder Kameraführung. Aber das mag eingebildet sein. Vielleicht liegt es auch am Stadion. Es ist ja überall auch anders. Also es ist ja so per se schon nicht gleich, auch von den Lichtverhältnissen, weil es ja auch im Stadion liegt und natürlich an der Uhrzeit.
Weil von der Kommentierung, muss ich sagen, war ich so ein bisschen, okay. Also war lustig anzuhören, aber naja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei auf der anderen Seite, es waren immerhin zwei Männer. Ich mag es ja, sag ich auch mal so eine ganz...
Ja, komm, hau mal raus, dass du Frauen in der Kommentierung furchtbar
Die Frauenkommentierung,
findest.
Die finde ich ja furchtbar. Ja, das ist ja kaum zu ertragen.
Ich muss mich reinhören. Also am Anfang denke ich mal, huch. Also sie hat ja auch, so wie ich heute auch, bin auch ein bisschen heiser. Ich habe so rumgebrüllt wahrscheinlich die ganze Zeit beim Fußball. Ja. Also sie hat ja auch so eine ganz heise, raue Stimme. Und wenn ich aber mich reingehört habe, dann stört es mich null. Und ich finde das Hintergrundwissen schon gut, was sie bringt.
Ja, das war auch mein Eindruck, dass es mehr Kommentare. Und was ich ja auch an und für sich mag, ist, wenn auch nochmal die Namen der Spieler genannt werden, die man ja so als Laie gar nicht erkennt, was da irgendwann auf einer Ecke rumhampelt. Wir haben die Namen dann drauf und man hört und kann dem vielleicht so ein bisschen weiter folgen. Ja gut, man gewöhnt sich an alles, nicht wahr? Nach Viertelstunde ist man natürlich, zwangsweise hat man sich dran gewöhnt und ist irgendwie okay, aber ja, in meinem Ohr, ich mag es lieber, wenn ein Mann kommentiert, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich merke schon, du hängst halt noch auf dieser toxischen Welle. Ja. Es gab ja da schon 2024 einen Artikel in der SZ, damals eben zur Fußball-EM, wo ein Karim Soliman, seines Zeichen Essayist bei der SZ, festgestellt hat, dass der Fußball doch eine ziemlich zärtliche Angelegenheit ist. Also der dem Ganzen doch das Toxische abzusprechen versucht hat in diesem Artikel. Oder so einen Mittelweg zu finden versucht hat. Denn er stellt fest, und das kann man ja erstmal durchaus teilen, nirgends berühren, umarmen, küssen heterosexuelle Cis-Männer einander bereitwilliger und offener als auf und neben dem Fußballplatz. Kein Tor, dem nicht eine ausufernde Gruppenumarmung an der Eckfahne folgt. Kaum eine Auswechslung ohne den Austausch liebevoll ins Ohr gehauchter Worte der Ermutigung. Klingt schön,
ja,
oder?
Ja, klingt schön. Und sind wir ehrlich, es reiht sich ein in diese Reihe der Homosexualisierung. Ja, Jesus brauche ich als Schwul und hier brauche ich es auch. Die Zärtlichisierung des Fußballs. Dabei, was heißt hier heterosexuelle Männer? Es gibt doch auch, wie man jetzt von Hitzlsperger gehört hat, weitaus mehr Homosexuelle im Fußball, die sich nicht trauen, sich zu outen. Vielleicht liegt das daran. Erwähnt das unser Karim Soliman?
Ja, er erwähnt, dass es auch Outings gegeben hat, das immerhin. Mhm. Aber ich glaube, er meint, dass es sozusagen nirgends einen Ort gibt, wo sich heterosexuelle Männer küssen können. Und zwar ohne, dass es einen Skandal verursacht. Und das ist nämlich auch seine These. Also er sagt zum einen, ist es halt so ein Safe Space für die Männer, wo es keinen Verdacht gibt, dass sie nicht männlich sein könnten. Also weil es nichts Männlicheres gibt als den Fußball, können sie sich so weiblich geben, weil es keinen Verdacht geben würde oder niemand würde diesen Verdacht äußern, dass sie nicht männlich sein könnten, wenn sie sich dann küssend in den Armen liegen.
Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass diese Fußballer sich nicht männlich verhalten. Hast du das Gefühl? Also wenn man diese Bilder sieht.
Ich referiere hier nur den Herrn Soliman.
Ich glaube, da ist eher der Wunschvater des Gedankens. Also sonderlich viele Küsse habe ich nicht gesehen, sie hüpfen aufeinander und dann denke ich mir so, oh Gott, wenn ich da unten da liege und auf mich springen nochmal 5 oder 10 Männer, das wird auch echt schwer. Man kennt das ja schon, dass man mal irgendwann mal, ja, unter so eine Menge Menschen lag aus dem Sport oder so, das ist ja nicht sonderlich angenehm. Also was ich immer denke ist, oh Gott,
passiert.
Geht endlich da runter, der platzt gleich, der arme Mann da unten, der zerquetscht.
Ja, aber sie geben sich schon auch Küsse, ne? Das sieht man schon. Okay. Und diese zärtliche, was er da meinte mit dem zärtlich ins Ohr hauchen. Also er lädt es halt so auf. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Was ich spannend finde an der ganzen Sache ist, dass es ja jetzt eben bei dieser WM zu einer, wie ich fand, sehr, sehr zärtlichen Geste gekommen ist, die aber wiederum überhaupt nicht zärtlich gelesen wurde von vielen, vielen, insbesondere linken Medien. Du weißt, glaube ich, worauf ich anspiele. Ich meine das gemeinsame Gebet.
Ach so, ja, ja, na klar. Mhm.
Ja, was der Felix Netscher, ich weiß ja gar nicht, wie man das aussprechen soll, Netscher, glaube ich.
Ich glaube, du kannst das N einfach vergessen, einfach nur Metscher.
So Metscher.
Kommentatoren.
Doch Felix, doch lassen wir es so. Doch Felix. Felix hat mit Jonathan Tah und 5 Spielern von Curaçao nach dem Spiel gemeinsam ein Gebet gesprochen und Jesus dafür gedankt, dieses Spiel verherrlicht zu haben oder in dem Spiel verherrlicht worden zu sein, so hat es er formuliert, und dieses Spiel quasi ermöglicht zu haben. Und was ging sofort durch die Presse? Fußballprofi mit Christusfimmel war, glaube ich, das Krasseste, was ich gelesen habe in der Taz.
Taz, ja.
Platzverweis für Jesus. Dahinter steht ein finsteres Menschenbild, wurde da getitelt.
Tatsächlich? Ich habe es gar nicht weitergelesen. Ich habe nur den Christusfimmel gelesen und dachte, mal.
Da war schon wieder Schluss.
Die Taz. Ja. Was ich auch schön fand, ist, dass das Amen im Anschluss an das Interview, das
Major
gegeben hatte, genau, von Schweinsteiger. Der Reporter schien ja so ein bisschen irritiert, trotz allem. Der hat dann, okay, danke. Tschüss, reicht schon.
Aber ehrlicherweise ging es mir auch so. Wir waren noch so, wir freuten uns alle noch, ha, supi, schön und so, toll, Wahnsinnsspiel und so. Und dann höre ich Jesus, denke so, was hat er gerade Jesus gesagt? Und dann sagt er es sogar nochmal. Was ist denn jetzt los? Sehr, sehr schön. Also jetzt mal unabhängig davon, in welchem religiösen Zusammenhang das sozusagen passiert ist, dass sich Spieler von 2 verschiedenen Mannschaften, die gerade noch als Feinde, als Gegner auf dem Platz standen, jetzt gemeinsam beten und danken. Also kann es was Schöneres, was Vereinenderes geben? Und sollte nicht diese WM auch united wieder sein? Und wollten wir nicht alle wieder eins sein? Und hier wurde es ja gemacht. Also da ist ja erstmal für mich zweitens oder drittens, ob das jetzt eine religiöse Botschaft und Geste ist und das, ob die da einen missionarischen Sendungsauftrag noch haben oder nicht. Ich finde, die Geste ist zunächst mal, wie er es auch gesagt hat, wir sind Gegner auf dem Platz, aber danach sind wir Freunde, sind wir Menschen.
Danach sind wir Brüder, danach sind wir Christen. Und die linke Presse rastet aus. Was sie gut finden, ist eine Kopfabgeste von Rüdiger. Oder den Tauhidfinger. Gut, das ist dann doch Tradition oder wie auch immer man das lesen möchte. Aber ich hatte das bei Annabel Schunke gelesen. Die hat das treffend gefragt. Warum haben Linke eigentlich so eine große Angst vor einem Erstarken oder vor einem Revival des Christentums und überhaupt keine vor einer Islamisierung Europas? Und das ist eine berechtigte Frage.
Ja.
Denn natürlich wird hier mit zweierlei Maß gemessen und soll man ja auch. Mein Gott, ich bin doch der Letzte, der nicht den Leuten zubilligt, mit zweierlei Maß zu messen, wenn sie das gerne machen wollen. Aber diese Hysterie oder auch jetzt, er ist ja jetzt der ganz schlimme homophobe Mensch. Er ist ja ein Transfeind, er ist ja homophob. Mhm. Also ich hatte gepostet, nachdem, er hatte das erste Tor für Deutschland geschossen und ich hatte einen Screenshot gesehen von einem Zeitungsartikel, wo er kritisiert wurde, weil er die LGBTQ XYZ-Bewegung mit dem Teufel verglichen haben soll, nach dem Artikel. Und hat er dazu geschrieben, danke, Mecha Deutschland 1, Regenbogen 0, nach dem ersten Tor.
Wobei das ja gar nicht stimmt. Ne? Also das, was er damals geliked hatte, dieser Instagram-Post, da hat er nicht die LSBT-Community mit dem Teufel verglichen, sondern Pride, den Stolz, den Hochmut.
Die Flagge.
Das war das, ja, was da stand.
Die Flagge und der Pride, ja.
Und Hochmut ist eine Todsünde. Das heißt also, sie, natürlich kommt sie vom Teufel. Und für einen überzeugten Christen ist das Pride, der Stolz, der Hochmut, eine Todsünde und damit etwas Teuflisches, Satanisches.
Was auch ganz, ganz böse aufstieß, dem Chefredakteur und Gründer von 11 Freunde. Kennst du den? Ich kannte den gar nicht, hab dann gesehen.
Der war früher bei Radio 1 viel oder noch, ich weiß, ich höre kein Radio 1 mehr, aber früher war der immer bei Radio 1, der Fußballchef-Experten-Typ, der für alles reden durfte.
Unter den Kommentaren wurde er dann oft erwähnt und so gesagt, hey, das müsste mal hier der, wie heißt der, Köster? Der muss das mal sehen. Und dann habe ich mal geschaut, wer ist denn das eigentlich? Ich habe gesagt, okay, der hat mich blockiert. Und der schien sich auch sehr dran gestoßen zu haben, dass ein Mecha, ja, an Charlie Kirk gedacht hatte. Oder dessen Ermordung.
Kondoliert damals.
Kondoliert hatte. Und plötzlich ist das ein böser Mensch. Also wir hatten Hayali im ZDF, die Charlie Kirk als homophoben, rassistischen Verschwörungstheorie.
Menschenfeind.
Menschenfeind und Frauenhasser titulierte, nachdem er auf offener Bühne erschossen wurde. Gar keine Konsequenzen, aber er kondoliert und muss zum Rapport.
Ja.
Ich glaube, bei Dortmund spielt er, glaube ich. Und die hatten da gesagt, okay, der muss mal zum Gespräch erscheinen.
Ja, ich glaube, das Einzige, was ihn jetzt ein bisschen noch schützt, ist, dass er nicht ganz so weiß ist.
Ja.
Also, ich glaube, sonst wäre es alles noch dramatischer.
Ich glaube auch.
So müssen sie sich immer ein Stück zurückhalten.
Ja, ist vollkommen richtig. Stichwort weiß. Die Linke, die hatte diese Woche einen antirafeministischen Lesekreis. Also Antira ist antirassistisch und ich komme deshalb drauf, weil ich in dem Zusammenhang auch hier über die schon erwähnte neue Sendung der Universität in Nürnberg gesehen habe, die da heißt Funklust, und die Sendung, die sie neu machen, nennen sie das F-Wort. Ja, ich glaube, wir können da nochmal einen Blick hier in diese Parallelfeld werfen oder in diesen Orkus. Ich habe ein bisschen reingehört in die erste Folge dieser neuen Sendereihe, wo, Zitat, zwei Studierende, Lina und Pascal, in dem Moment Moderierende, sich erstmal darüber auslassen, den Feminismus zu definieren. Was ist der Feminismus? Der Feminismus ist Kritik erstmal an gesellschaftlichen Strukturen, Kritik am Patriarchat, das diese Strukturen dominiert, und ja, auf der geschlechtlichen Ebene. Und der Pascal, der sagt, ja, also das Patriarchat, das ist erstmal die Herrschaft der Väter. Der Mann stünde im Vordergrund, er bestimme die Norm, von der die Frau nun mal abweiche. Dabei geht es eben gar nicht mehr so sehr um das Biologische, sondern um das Gesellschaftliche. Das Englische habe den Vorteil, da zu unterscheiden zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht, und Gender, dem soziologischen Geschlecht. Und das seien aber alles nur Rollenbilder. Und mein kleines Highlight in den wenigen Minuten, die ich da durchgehalten habe, ja, für Sie und uns, war dann der französische Hochadel, wurde dann hinzugezogen als das große Beispiel, warum, naja, das alles nur Rollenbilder sind. Und denn damals hätten ja auch die Männer Strumpfhosen getragen und Perücken, Strumpfhosen und Perücken. Daran könne man erkennen, Rollen seien nicht in Stein gemeißelt. Habe ich so gefragt, so, Mensch, ist ja spannend, dass hier jetzt also dem modernen, Vogue-gläubigen Studierenden der französische Hochadel als das große Beispiel der Geschlechtergerechtigkeit beschrieben wird. Denn natürlich war das eine Zeit, wo alles andere als von geschlechtlichen Normen abgewichen wurde. Männer waren natürlich im Militär dominierend und in der Staatsführung und ja, haben sich duelliert und Tapferkeit und Ehre. Das waren alles noch Begriffe, die tatsächlich im Diskurs eine Bedeutung hatten. Die Gesellschaft war natürlich, wenn sie patriarchal geprägt war, dann natürlich dort. Und die Kleidung, die eben als Standes- und Machtsymbol fungiert hat, also auch die hohen Absätze, die da auch herrührten. Ja, und dazu kommt natürlich dieser verschwenderische Luxus, der an so einem Hof ganz bestimmt geherrscht hat. Und wo ja Jugendliche auch schon aus Kalkül, dynastischem Kalkül miteinander verheiratet wurden, natürlich ohne Zustimmung, und wo es Standesprivilegien gab, die am Leben gehalten wurde. Aber das spielt alles keine Rolle, ja, diese Dinge. Die Männer haben Strumpfhosen getragen und Perücken, und dementsprechend wissen wir heute, gehört also auch der Mann in die Frauensauna und der Mann in den Frauenknast, und das ist alles ein großes Konstrukt. Aber wir müssen uns dagegen wehren. Ja? Wir müssen uns dagegen wehren. Aber das ist total schwer. Warum ist das so schwer? Naja, das Patriarchat, die reproduziert, auch so ein Wort, das unglaublich oft genutzt wird, reproduziert halt oft diese schrecklichen Rollenmodelle. Zum Beispiel Albert Einstein, der würde einem immer, wenn es um Wissenschaft ginge, vorgehalten als der alte weiße Mann, der er nun mal ist. Und auch die Actionfilme aus den 80ern, zum Beispiel der Rambo, und wie sie nicht alle heißen, diese Actionstars, immer würde der Mann als Sieger dargestellt, der stark sei, der muskulös sei und die Frau nur am Rande. Und dann verliebt sich diese Frau auch noch in den Sieger.
Welche Frau verliebt sich denn in Rambo?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe den Film bestimmt gesehen. Ich habe da auch so ein, wie heißt er, nicht John Travolta, Mensch, wie heißt
Sylvester
er denn?
Stallone.
Sylvester Stallone, natürlich.
Mit seinem Lockenkopf. Aber der mit dem Tanzen. Aber es
ja,
ist so
genau,
ähnlich.
Aber Sylvester Stallone hat diesen Lockenkopf, ne, und das Maschinengewehr
genau,
umgeschnallt.
Genau, Klapsband, ganz wichtig.
Ja, genau, so ein Band um die Stirn. Ja, richtig. Ja, ganz schrecklich. Aber das ist eine gute Frage.
Haben Sie wahrscheinlich Alien nicht gesehen? Ja, ich hatte erst neulich auch so eine kleine Diskussion mit meiner Tochter darüber, inwiefern es tatsächlich so ist, dass Frauen immer nur so nebensächlich Rollen haben oder eben Bedienerinnen, Helferinnen oder Unterdrückte sind, ne? Und die wahren, die guten, die tollen Helden, denen man eben zuguckt dann dabei, wie sie ihre Heldenreise machen, sind immer Männer. Und das hätte sich erst so in den letzten Jahren verändert. Und dann, ja, habe ich zum Beispiel Alien ins Feld geführt oder auch Terminator. Also jetzt natürlich war nicht der Terminator, der war nicht da, der weibliche Held, sondern die Linda Hamilton. Aber das waren so meine Jugendfilme, mit denen ich groß wurde und wo ich durchaus sehr taffe weibliche Vorbilder hatte.
Ja, was halt auch das Problem ist nach unseren Studierenden, der Kapitalismus, ja, der in der Werbung immer weiter trotzdem diese bösen Rollenbilder vermittle. Denn, Zitat, wenn überall Plakate mit Heidi Klum und deren Tochter hängen, dann wird vermittelt, dass ein wie eine perfekte Frau auszusehen haben soll.
Ach so. Ich habe ein ganz anderes Problem mit diesen Plakaten. Also ich mag die auch nie. Also ich mag die Werbung nicht. Ich fand es ziemlich unmöglich von ihr, dass sie ihre Tochter, wie alt war die damals? 16? 17? Als sie das erste Mal halbnackt? Also quasi nur in Unterwäsche in ganz Deutschland. Oder ich weiß nicht, wo die Plakate noch so alles hingen. Ich habe es halt hier in Deutschland gesehen. Hingen? Nee, würde ich nicht wollen. Fand ich erstens übergriffig ihrer Tochter gegenüber und zweitens auch nicht besonders schützend vor die Tochter gestellt. Also nee, am Badestrand okay, kann sie im Bikini rumhopsen, aber ansonsten möchte ich nicht, dass meine Tochter in Unterwäsche von allen Plakaten runterguckt. Von daher teile ich die Kritik an und für sich, komme nur von einer anderen Seite her.
Ja, ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden. Also zwischen jetzt Kritik, ob man eine Werbung für gut oder richtig hält, darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass also Schönheit konstruiert ist.
Ja. Das stimmt gar nicht. Unser ästhetisches Empfinden hat, das ist alles uns nur anerzogen.
Genau.
Eigentlich würden wir, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und schon wieder Dinge sagen, für die ich dann gescholten werde. Aber eigentlich finden wir total fette, schwabbelige, hässliche Menschen mit total asynchronen Gesichtern viel, viel schöner. Ja.
Ja, und das ist ja, denke ich, eigentlich dann der Kern, also man fragt sich ja, wie kann das sein, erwachsene Menschen, das sind jetzt auch keine ganz, also sind halt, ja gut, Studenten oder Studierende, ja, die den Glauben an objektive Werte wie schön, hässlich verloren haben. Wie kann das möglich sein? Und das Problem eigentlich, man gerät ja dann ganz schnell auf diese metaphysische Ebene, weil ich glaube, das ist das, was sie treibt. Denn der Mensch, der nicht glaubt, dass er ja ein Leben zum Beispiel nach dem Tod hat, der muss hier für Gerechtigkeit sorgen. Es darf halt nicht sein, dass Heidi Klum schöner ist als andere. Das ist ungerecht. Es darf nicht sein. Also sage ich, das Patriarchat ist schuld. Und mein Sühneopfer ist das Patriarchat. Und ich muss es irgendwie schaffen, diese schreckliche Ungerechtigkeit, die hier auf Erden herrscht, auszumerzen. Ich muss es schaffen, ja, auch jetzt eine fettleibige, kurzgeschorene XY genauso schön zu finden wie Heidi Klum. Wobei der wahre Kern natürlich dran ist, dass die Menschenwürde an sich, der menschliche Kern, ja vom gleichen Wert ist. Ja, aber weil ich nicht drüber hinaus denke, an eine metaphysische, das Leben übersteigende Welt, muss ich das runterbrechen, muss mich irgendwie knechten und sagen, ah, ich brauche hier die Orangenhaut, ja, und den Behindertenstuhl und die gepierste Nase, um Gerechtigkeit herzustellen.
Jetzt, weil, ich meine, was ist das eigentlich? Heidi Klum ist jetzt auch keine 20 mehr, ne? Die ist über 50 und ist da auf den Plakaten, also von daher.
Ja, ja, stimmt. Es ist ja eine enorme Popularität. Ich habe sie die Woche mehrfach auf Plakaten gesehen.
Ja, und die wurde wohl auch, das hatte ich in irgendeinem Interview gelesen, auch schon dafür kritisiert, also nicht dafür kritisiert, sondern ganz prinzipiell kritisiert, dass sie nicht mehr so eine Figur hat wie mit 20. Ja, man hat es auch nicht leicht.
Nee.
Vielleicht wird demnächst eh alles besser, Julian.
Ja.
Weil wir dann endlich das Schulfach Feminismus auf dem Schulplan für alle Schulen haben. Und dann wird alles gut. Weil dann lernst du auch sowas wie Body Positivity und was du alles schön finden sollst, lernst du alles kennen. Mhm. Und dann gibt es so eine Werbung gar nicht mehr. Und dann sind wir auch alle total aufgeklärt. Dass das Ganze nicht nur ein schlecht erzählter Witz von mir ist, ist das Tragische an der ganzen Sache. Es gibt in Innsbruck ein Gymnasium, das Reitmann-Gymnasium, das hat tatsächlich vor einiger Zeit das Wahlfach Feminismus eingeführt. Feminismus-Modulgründerin Anja Duschek sagte, dass sie mit ihren Feminismus-Modulen viele Kinder erreiche und die können dann von ihren Erlebnissen in der Schule erzählen, in diesem Safe-Space-Unterrichtsraum. Und dabei würden sie erkennen, dass viele Kinder und Jugendliche ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dass es nicht ihre Schuld ist, sondern die des Patriarchats. Also ein total ergebnisoffenes Fach auch, wo nur schon feststeht, wer die Opfer sind und wer die Täter sind. Würde sehr gut angenommen. Das Fach ist fast immer voll. Und es gibt nicht nur das Angebot für Mädchen, sondern es gibt auch ein Angebot für Jungs. Das nennt sich Oh Mann, Männlichkeit zwischen Meme und Macht. Da setzt man sich dann kritisch mit toxischer Männlichkeit, dem Patriarchat und der Manosphäre auseinander. Man sieht auch hier wieder, wir haben ein Fach für Mädchen, empowern, empowern, empowern. Und wir haben ein Fach für Jungs, was heißt, ihr seid schlecht, ihr seid so böse, ihr seid so toxisch. Tut denen bestimmt richtig gut, ist auch bestimmt ganz im Sinne der Gleichberechtigung. Es gibt im Übrigen noch ein Fach, das Wahlfach My Body, My Choice, also die Kampfparole zur Abtreibung. Wird hier zum Unterrichtsfach gemacht, da lernen die Kinder dann alles Schöne zum weiblichen Körperzyklus, Schönheitsideale, Verhütung, Körperbehaarung und so weiter und so fort. Wie gesagt, unter der Kampfparole mit dem Embryon abgetrieben werden. Das soll, wenn es nach der Elle geht, ich weiß nicht, jetzt sprechen wir wahrscheinlich L aus, also die Zeitschrift L, hat dazu einen Artikel gebracht und gefordert, dass es doch bitte in ganz Deutschland auch auf den Lehrplan käme, das Fach Feminismus. Und es gibt wohl in Großbritannien jetzt auch eine Richtlinie, das hatte ich auch schon mal vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht, ob ich das auch in der Sendung hier erzählt habe, das war so ein bisschen als Reaktion auf diese Netflix-Serie Adoleszenz, ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben oder ob du jetzt gerade im Bilde bist, was das für eine Serie ist, da ging es um einen ziemlich brutalen Mord, begangen von einem Jungen. So, und der Grund dafür war sozusagen, dass er im Internet so krasse Sachen gesehen hat. Und diese Serie hat dann sogar Keir Starmer geguckt und fand das dann alles ganz schlimm und hat auch festgestellt, oh Gott, das Internet ist ja ganz, ganz schlimm. Hat er dann festgestellt, ei, wusste ich ja noch gar nicht, was da so los ist und dass die Jungen das alle sehen. Und daraufhin gab es zum einen diese Initiative, dass man jetzt ein Schulfach oder ein Modul eben einführt, wo man über die frauenfeindliche Inselbewegung aufklärt, über Frauenhass, über Pornografie. Und das Zweite, was jetzt auch in Großbritannien ja kommt, ist dieses Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Ja, unsere guten Kinderschützer.
Ja, also den Film, ich habe den gesehen. Oder diese Kurzserie. Ja, ja.
Die Kurzserie war es, okay.
Also einerseits, glaube ich, war es dann auch ein weißer Schüler. In der Realität war das irgendein Migrant oder sogar, ja, also ein schwarzer Migrant, der dieses Mädchen umgebracht hat. Und von hinten bis vorne gab es keine Sitten. Also man hat nicht verstehen können, ich zumindest nicht. Der kam eigentlich aus einer funktionierenden Familie. Die Eltern waren sogar noch zusammen. Und dann muss er, also im Film wird das dann so dargestellt, ein Mädchen erstochen haben und massakriert haben. Aber warum das so ist, wird nicht deutlich. Die einzige Botschaft, die dann mitgegeben wird, irgendwas in dem bösen Internet hat ihn dazu bewogen. Konkret gibt es dazu nicht eine Erklärung, die man auch nur im Entferntesten nachvollziehen könnte, schlicht weil es natürlich dafür keine Erklärung gibt. Man kann da nichts weiter sich aus den Fingern saugen, als das, was sie dann tun, diese unterschwellige Bedrohung des Internets heranzuziehen, die vermeintliche Incel-Bewegung. Und sind wir ehrlich, wenn man sowas hört, wie das feministische Schulfach oder My Body, My Choice. Also ich versuche mich auch nochmal zurückzuversetzen, wenn ich mir vorstelle, mit 16, man geht dann in geteilte Klassen und dann sitzen da die Mädels da oder man lernt über, ist da, glaube ich, ist das nur für Mädchen, My Body, My Choice?
Nee, ich meine, das können sowohl die Jungs als auch ja. die Mädchen besuchen. Aber
könnte ja kaum sein, dann hätten wir ja quasi schon was, eine Geschlechtertrennung in der Schule, was wir ja auch an anderen Stellen erleben, in anderen Zusammenhängen. Aber was Körperbehaarung Thema im explizit neu erfundenen Schulfach haben soll, es geht nicht mehr um Bildung. Hä?
Ja, genau, das ist nämlich der eigentlich, also dieser Wunsch jetzt noch ein Fach zu Feminismus und gegen das Patriarchat und der böse, böse Mann und das böse, böse Toxische, um da aufzuklären, um die Mädchen vorzubereiten und auch die Jungs vorzubereiten aufs Leben, während gleichzeitig ein Bildungsbericht nach dem anderen sich wirklich aneinander reiht, der sagt, die Bildung wird immer schlechter. Also Kompetenzen in Lesen, Mathe, Naturwissenschaften gehen zurück. Immer mehr Schüler gehen ohne Abschluss nach Hause. In Deutschland sind es jetzt 8% der Schulabgänger gehen ohne einen Abschluss von der Schule runter. Und das ist eine Tendenz, alles steigend, Kompetenzen sinken, wie gesagt, im Lesen. Wir sind mit als Deutschland, ich weiß nicht, Schweiz steht da ein bisschen besser noch da und Österreich, aber auch da sinken die Fähigkeiten in diesen Kernkompetenzen, die du wirklich fürs Leben brauchst. Also was nutzt es dir, wenn du weißt, wie viel Körperbehaarung an welcher Stelle sein darf und in welchen Abständen deine Freundin ihren Zyklus hat? Also ist nicht doof, das zu wissen. Wobei ich immer noch denke, meine Güte, das und wenn das dann, ich kann mich immer erinnern, dass unsere Jungs das auch im Biologieunterricht nicht so richtig geraffelt hatten, weil sie einfach nicht richtig zugehört haben, nehme ich mal an. Wir haben es ihnen dann später einfach erklärt, dafür brauchst du kein Unterrichtsfach. Und dann hatten sie es. Und spätestens, wenn du eine Freundin hast, wirst du es dann schon begreifen, dass es so ist. Aber was wirklich schwer nachzuholen ist, ist ganz einfaches Lesen und Rechnen lernen. Wenn da ein gewisses Alter überschritten ist, ist der Zug abgefahren, ist er durch. Und dann hast du es schwer im Leben.
Ja, und natürlich züchten wir uns hier auch ein extremistisches Potenzial heran. Also nochmal, wer das an der Schule erlebt, der geht doch natürlich nach Hause und schaut sich natürlich dann Andrew Tate an, um das auszuhalten. Und natürlich kriegt er von dem Antworten genau auf so einen Schwachsinn. Ja? Also wer da sitzt und die Lehrerin dann vom Feminismus erzählt und wie du dich an deiner Mumu rasieren musst, ja bitte, da brauchst du als Gegenpille natürlich den Andrew Tate und radikalisierst dich oder schlägst natürlich ins andere Gegenteil um. Also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ist ja auch nicht cool, oder? Ich meine, gegen was willst du denn rebellieren? Ja,
brauchen sie sich nicht wundern, genau.
Ja.
Raufende Frauen.
Ja, gehen wir weiter. Also wir hatten ja letzte Woche die Hot Boys Cry, also die erwachsenen Männer, die sich, ist deutschlandweit der Fall, aber in Berlin hat sich's, glaube ich, gegründet oder hier gibt es die meisten Gruppen und man trifft sich, um gemeinsam zu weinen, man trifft sich, um gemeinsam Gefühle zu zeigen. Wenn ich habe es gar nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es ging ja auch darum, das Patriarchat zu schwächen, oder? Die Machtstrukturen
ja,
irgendwie, ja.
Seine eigene Toxischkeit loszuwerden.
Abzulegen, richtig, ja. Und das umzuwandeln in Tränen und Gefühle. Und jetzt haben wir tatsächlich das weibliche Gegenstück gefunden. Kerstin, ganz lieb Dank, dass du das gefunden hast. Natürlich auch in Berlin. Und da hat sich Jule Damaske von der Berliner Zeitung, die aber hier für den Tagesspiegel schreibt, ja, in einen Selbstversuch gewagt. Also eigentlich sagt sie, sie ist total unkörperlich, beziehungsweise mag das gar nicht, Menschen zu berühren. Schon eine volle S-Bahn ist für sie eine Herausforderung. Aber sie stößt auf Instagram, auf einen Clip, wo sie zwei Frauen sieht, die mit verbundenen Augen über den Boden rollen. Und sie denkt sich, ui, was ist das denn? Ich sehe für sie faszinierend und gleichzeitig absurd aus. Sie würde so etwas niemals tun, sagt sie. Aber gleichzeitig lässt sie das nicht los. Und ja, sie beschließt den Selbstversuch und landet dann in einem Raum, der ist mit Matten ausgelegt. Meditationskissen liegen da verteilt rum. Im Hintergrund gibt es sanfte Musik. Es gibt einen Kreis aus Frauen, zwei einander gegenüber, die verbeugen sich und beginnen langsam aufeinander zuzugehen. Dann legen sie die Köpfe zusammen, schmiegen sich wie Katzen aneinander, eine miaut spaßeshalber. Sekunden später drücken sie ihre Körper gegeneinander, schreibt sie, lachend rangeln sie über die Matten und der spielerische Kampf beginnt. So, ich glaube, gerade jetzt im Stichwort Porno-Zeitalter, viele, die sowas hören, vielleicht auch dann doch eher Männer, wenn sie sowas lesen. Man hat durchaus eine pornografische Assoziation.
Also du hattest eine.
Naja, ich sag mal, die Millionen Klicks der Catfights und was es da nicht alles im Internet kreucht und fleucht, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Gleichzeitig beschreibt sie das aber als etwas vollkommen Unsexuelles. Ich war dann auf Instagram, ich habe auch mal kurz Playfight eingegeben und habe dann auf einem Kreuzberger Kanal Playfights 2-3 kurz reingeschaut, gemischt geschlechtlich, also wie man sich mit einer Frau auf dem Boden rumräkelt und übereinander rollt und auch in expliziten Posen, also rein gezwungenermaßen, ja, übereinander zu rollen und aufeinander zu liegen, da also die sexuelle Assoziation komplett auszublenden. Gut, jetzt in dieser Gruppe sind es halt nur Frauen, sogar eine Mutter und Tochter waren dort zu Gast. Und scheint etwas zu sein, was deutschlandweit sich zu einer wachsenden Szene entwickelt. Irgendwo schreibt sie zwischen Körperarbeit, Selbsterfahrung und Kontaktsport. Die Kursleiterin, die sie da besucht, Ayelet Savilla, die macht das seit 2023. Und bevor es ans Raufen geht, startet dieser 2,5-stündige Workshop mit einer Namensrunde. Man lernt sich kennen. Man tanzt zu ruhigen Klängen durch den Raum und tastet sich aneinander ran. Was waren da noch für Gäste? Es war eine Programmiererin vor Ort, eine Angestellte in einer Zahnklinik, das besagte Mutter-Tochter-Duo, habe ich mir auch gefragt, okay, was bringt eigentlich eine Mutter und eine Tochter dazu? Aber jeder nach seiner Fasson. Und ja, was sind die Regeln? Man darf nicht kratzen, man darf nicht beißen, man darf nicht an den Haaren ziehen, man darf auch nicht treten und nicht schlagen.
Kennst du den Spruch? Kratzen, beißen, spucken sind des Weibers Mucken. Ja, fiel mir nur dazu gerade ein.
Ja, siehst du.
Spucken hätte man aber können, ja.
Das ist nicht explizit ausgeschlossen. Oder unsere Journalisten, da hat das...
Journalistende?
Na hör mal.
Ja, klar.
Denn schon,
ja? Du bist einfach vorne dabei.
Ja, eben.
Sehr gut.
Da muss man auch gewissen Respekt vor den selbstversuchenden Teilnehmenden innen kommunizieren.
Also
so.
Ich,
oder hast du eine Zwischenfrage?
Weil ich die ganze Zeit denke, haben die, also ich raufe auch gerne,
aha,
gebe ich zu, aber dafür brauche ich nie so einen Kurs. Ich habe halt Söhne,
ja.
Vielleicht habe ich mich auch mit meiner Tochter mal gerauft, weiß ich jetzt nicht genau, aber mit den Söhnen definitiv, die haben ein ziemliches Raufbedürfnis.
Ja.
Da ist also mein Bedürfnis zum Raufen ist auf Jahre gedeckt.
Ja.
Bei den Enkeln kommt es vielleicht nochmal, aber...
Das ist ein guter Hinweis. Das hängt, denke ich, schon damit zusammen, dass wir kinderarm sind oder kinderlos und entkörperlicht,
ja,
zwingendermaßen.
Also, beziehungsweise genau, das ist so entkörperlicht, genau. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf schießt, ist, Momentchen mal, wenn das jetzt ein Jungskurs wäre, wenn das jetzt ne, Tiger wären, die sich da treffen, also wenn jetzt Männer wären, würden es wahrscheinlich keine Katzengeräusche sein, sondern eher sowas, stelle ich mir jetzt vor.
Einfach Schnauze halten.
Und dann auf Anleitung sich eben prügeln oder raufen, wie wir es hier liebevoll nennen. dann wäre das toxisch, dann wäre das ganz schlimm. Also wir machen jetzt genau das Gegenteil. Die Frauen sollen nicht mehr weinen, dafür gehen die Männer in den Weinkurs. Und die Männer sollen sich nicht mehr raufen, dafür gehen jetzt die Frauen in einen extra Kurs, wo sie das lernen, wie man es macht. Was ist denn das für eine Verdrehung? Also wozu? Also erstens mal, warum ist das bei dem einen Geschlecht gut und beim anderen ist es schlecht, wenn er es macht? Also warum müssen wir es dem einen abtrainieren, um es dem anderen dann anzutrainieren? Und nochmal ganz blöde in die Runde gefragt, warum kann man nicht einfach alles lassen, wie es ist?
Übrigens ist diese Assoziation hin zu diesem Pornografischen gar nicht so weit weg, wenn ich hier lese, dass diese Bewegung sich durchaus speist aus dem Kampfsport in gewissem Sinne, aus dem sogenannten Rough Body Play, nämlich einer Form aus der BDSM-Szene, in der Macht und Kontrolle sexuell einvernehmlich ausgelebt würden, ja, beschreibt sie. Aber diese Kurse, die sie hier besucht oder die Savilla hier anbietet, für 25 Euro übrigens pro Person, die sind explizit nicht kinky. Kinky, nicht kinky ist der Begriff.
Deswegen waren die auch nie auf dem Kirchentag.
Ah.
War zu harmlos.
So, und jetzt kommt aber der nächste Schritt. Was sind das für Frauen? Natürlich fragt man sich, was? Und jetzt kommt hier eine ganz weite Abhandlung, dass offensichtlich hier auch viele Frauen, die in ihrem Leben schwierige Erfahrungen gemacht haben und oft traumatisiert sind. Und zum Beispiel kommt ein Experte zum Thema Traumafolgestörungen zu Wort, der an der Charité in Berlin lehrt und forscht, Stefan Röpke, der auch nochmal darauf eingeht, dass das zwar keine Therapie ersetze und man immer auch aufpassen müsse auf die Nebenwirkungen, denn ein Geräusch, ein Atemzug könne bei traumatisierten Menschen Erinnerungen oder Trigger auslösen, aber auch die Ayla Kades, die jetzt hier auch mit als Leiterin mitmacht, die sagt, sie habe eine Menge Traumata aus Kindheit und Jugend, auch sexuelle, vor allem durch Männer. Und diese Playfight-Bewegung scheint etwas zu sein, mit der man das verarbeiten versucht. Ja, aber grundsätzlich diese Assoziation Kinder raufen und am Ende beschreibt die Journalistin, ja, wieso haben wir das verloren? Sie fühlt sich auch irgendwie daran erinnert an Sonntagnachmittag, wo sie mit ihrem Bruder gerauft hat und jetzt gibt es keinen Raum mehr für Erwachsene, um mit anderen zu raufen. Ja, aber sorry, aber so ist es halt, ja. Es gibt eine Zeit für ein Kind und dann gibt es eine Pubertät und dann wird man geschlechtsreif und dann gibt es eine neue Körperlichkeit.
Genau.
Okay. Nein, aber können sie nicht ertragen. Große Infantilisierung. Alexander Kister hat ja dieses Buch geschrieben. Ich muss das unbedingt lesen. Ich erwähne das immer.
Ohne es je gelesen zu haben. Ja, aber das wird schon der Kern sein.
Oder?
Genau. Oder das ist bestimmt ein gutes Beispiel dafür, wo man das ganz gut ablesen kann. Ja.
So viel zu raufenden Frauen.
Ja. Nee, dann lieber streiken. Wie das neulich in der Schweiz stattgefunden hat. Der feministische Streik zog durch die Schweiz. Seit ein paar Jahren findet immer am 14. Juni ein Frauenstreik statt, beziehungsweise hieß der bis vor 3 Jahren noch Frauenstreik. Jetzt heißt er aber feministischer Streik. Du ahnst es vielleicht schon, damit bestimmte Gruppen nicht ausgeschlossen werden.
Ah, oh, wie schön. Etwa lesbische Frauen oder Frauen der Lesben oder
was? Na, es geht um alle. Also wenn tatsächlich wurde das umbenannt, damit auch intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans, agender und queere Personen sichtbar gemacht werden können.
Sag ich doch, queere.
Ja, alle werden mit gemeint, wenn das jetzt ein feministischer Streiktag ist. Weil wenn man jetzt nur Frauenstreik sagt, dann sind ja nur Frauen gemeint. Das fanden nicht alle Frauen so dolle, dass das so passiert ist. Und es ist wohl auch so, dass die Anzahl der Streikenden ein bisschen abgenommen hat. Aber bevor du dir Sorgen machst, Männer dürfen auch mitstreiken.
Na, Hammer.
Hammer, oder?
Na, logisch.
Sie sind nicht ausgeschlossen, die können sich solidarisch beteiligen. Im Zentrum stehen aber eben die Flinter-Q-Personen, da die von patriarchaler Diskriminierung direkt betroffen sind und der Mann ja nicht. Und deswegen soll der Tag in erster Linie ihnen gehören. Und nun war es dies Jahr aber so, dass der feministische Streiktag auf einen Sonntag fiel, und da interessiert das ja jetzt ehrlicherweise nicht so viele Leute, ob da jetzt die Arbeit niedergelegt wird oder nicht. Deswegen hat man sich für dieses Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Man hat es unter das Motto Care-Streik gestellt und wollte damit unsichtbare Arbeit, also unsichtbare Care-Arbeit, sichtbar machen.
Ja, ich liebe das, wie sie die Dinge immer sichtbar machen.
Ja, ist dir auch dolle aufgefallen, oder? Wie sichtbar das dann wurde. Insbesondere im Erschöpfungsmoment. Das Ganze wurde gekrönt durch einen sogenannten Erschöpfungsmoment. Da haben sich die Demonstranten für 5 Minuten auf die Straße gelegt, um zu signalisieren, wie erschöpft sie sind von der ganzen Hausarbeit, die sie so machen müssen.
Es hat quasi religiöse Züge. Also der Mann, der Priester werden will, der sich hinlegt, oder der Priester in der Osternacht oder an Karfreitag sich hinlegt. Ja, man wirft sich zu Boden. Man will Erschöpfung sichtbar machen, nicht nur der Frauen, auch der Queeren. Und wenn die Queeren Frauen sind, dann ja, sind die halt doppelt gemeint und doppelt sichtbar. Es ist ein Schauspiel sondergleichen.
Es gab aber auch echte Forderungen.
Okay.
Die werde ich jetzt nochmal zum Besten geben. 3 Stück, das ist überschaubar. Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle. Bin ich ein bisschen gestolpert. Was meinen Sie jetzt? Keine Kassenbeiträge mehr? Also man zahlt dann keine Krankenkassenbeiträge mehr? Oder, weil ansonsten ist doch die Gesundheitsversorgung kostenlos. Dann das nächste war Arbeitszeitverkürzung auf 25 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich.
Das ist
der Arbeitgeber. Ja, aber nur für Frauen, ne? Also für Feministinnen. Und Vergesellschaftung des Wohnraums. Also habe ich mir dann auch überlegt, wie jetzt, wenn meine Wohnung jetzt vergesellschaftet ist, heißt das dann, kommen da jeden Tag auch mal andere rein, wenn das gewünscht oder gebraucht wird?
Aber da sind wir wieder beim Punkt. Warum ist das alles immer so linksextrem und so kommunistisch? Weil sie das Paradies hier schaffen wollen, weil sie es nicht ertragen, diese vermeintliche Ungerechtigkeit. Auf Teufel komm raus, wollen sie ja für Gerechtigkeit sorgen und ertragen keine Unterschiede und beißen sich aber ja in dieser Extremform natürlich in den Schwanz. Also das ist ja kein Witz. Also Flinter bedeutet ja genau das. Frauen und Lesben, intersexuelle Nonbären und so weiter. Also es wird explizit zwischen Frauen und Lesben unterschieden. Vor 10 Jahren hätte man natürlich gesagt, oder vor 15 Jahren, das ist ein Geisteskranker. Sowas kann es gar nicht geben. Und jetzt bestimmen sie den öffentlichen Diskurs und werden im Edelfeuilleton besprochen und gehypt.
Ja, es waren ja auch Gewerkschaften noch mit dabei, linke Parteien natürlich und Free Palestine-Aktivisten.
Logisch.
Logisch.
Ja.
Musste auch noch mit dabei sein. Ja.
Passt zu unserem nächsten Thema, der Modest Fashion. Wo übrigens auch, ich habe mir den Clip komplett angeschaut vom Bayerischen Rundfunk. Modest Fashion, wenn Mode
passt.
Ja, ne, 5 Minuten, das kann man machen. Und gleich zu Beginn, hast du gesehen, wer eingeblendet war? Gleich zu Beginn?
Oh.
Nein, Heidi Klum.
Ah, auf dem Plakat, du hast völlig recht. Ja, ja, genau.
Es ging sofort los mit Heidi Klum und die Stimme im Hintergrund spricht, wenn es jetzt wärmer wird, steigende Temperaturen, ja, der Klimawandel, oh Gott. Da wird mehr Haut gezeigt, aber das zieht halt auch Blicke auf sich. Also das Framing war im Grunde gleich, der Klimawandel ist schuld und ideell bekämpfen wir den doch irgendwie mit sei tapfer Mädel, der Klimawandel ist hart, aber das Patriarchat
noch
ist
härter.
Noch härter. Bedecke dich und noch besser konvertiere zum Islam. Modest Fashion, also der neue Begriff. Und dann wird uns eine Zelda Dastan vorgestellt. Auf dem S unten gibt es so einen Kringel. Ich weiß, wahrscheinlich soll man dann Dastan sagen, wie auch immer.
Eine junge Dame, die verhüllt ist, sagen wir es so.
Sehr verhüllt. Sie hat ihr Gesicht zwar frei, Gesicht ist frei, aber streng, also eng anliegend unter dem Kinn verhüllt und auch die restliche Mode ist ja nicht eng anliegend oder so. Ja, es ist schon richtig viel Stoff und viel Verhüllung um sie herum. Und sie hat jetzt
eine Modeboutique. Zitat, sie hat eine Modeboutique, um mal L'Oreal zu zitieren.
Ein neuer Trend sei da im Kommen. Modest Fashion und sie hat diesem Stil, wird gesagt, in Nürnberg einen Raum gegeben. Also der Zwangsfunk, den wir alle zahlen müssen, der erwähnt bis dahin mit keinem Wort, was wir alle natürlich sehen. Hier geht es um eine Muslima, die
Verhüllungsmode verkauft.
Verhüllungsmode verkauft, wird mit keinem Wort thematisiert, frei nach dem Motto, glaubst du mir oder glaubst du deinen lügenden Augen? Also wir sehen ja alle, wo es hinführt, aber das wird nicht wirklich thematisiert. Sie habe immer das Problem gehabt, etwas zu finden, passende Mode zu finden. Und dann hat sie also gedacht, okay, jetzt macht sie das selbst.
Was ja auch legitim ist. Also völlig in Ordnung, ne?
Voll.
Sie erkennt einen Mangel.
Logisch, na logisch.
Das gibt es hier so nie oder nicht so in dem Stil, wie sie es gern hätte. Dann macht sie es eben selber. Bis hierhin alles völlig in Ordnung.
Ich denke jeden zweiten Tag daran, Mensch, du müsstest mal ein Modelabel entwickeln mit konservativer, bedeckender Mode. Aber dann fehlt mir der Unternehmergeist dafür. Aber Ahmed, ihr Mann Ahmed, der war überhaupt genial, durchaus. Und der ist großartig, Ahmed. Der meinte, ja, die Vorurteile in der Nachbarschaft, die hätten sich gewandelt. Sie hätten mittlerweile Kunden aus aller Welt. Türken, Russen, Deutsche und Araber.
Genau, und wie zum Beweis ist doch, da sind dann auch zwei bio-deutsche Damen da, die ganz glücklich in der Mode rum, weil man ja sich, wie sagt sie dann, ich bin ja aus dem Alter raus, wo ich irgendwie Haut zeigen müsste.
Haut zeigen, ja. Ja,
schön.
Es ist großartig. Ahmed hat gesprochen und auf geht die Tür und eine Deutsche im fortgeschrittenen Alter, also 60 vielleicht.
Wahrscheinlich sogar noch mehr.
In die Richtung, aber ein bisschen älter. Mit ziemlich verzotteltem, blond gefärbtem Haar tritt ein. Und ja, wie du sagst, sie ist raus aus dem Alter, wo sie Haut zeigt und war dann so glücklich und neugierig und erfreut. Und das war ja auch gut. Sie sagte, sie wolle ja keine kulturelle Aneignung betreiben. Ja, also hat er auch wirklich großen Respekt und will da bloß nichts falsch machen, aber hat dann gemerkt, Mensch, ist ja wunderbar, hier findet sie Mode, die ihr entgegenkommt.
Die ihrem Körper schmeichelt.
Die ihrem Körper schmeichelt und ich musste an Ulbeck denken und dachte mir, Mensch, das hat der nicht in seinem Buch Unterwerfung thematisiert. Da hätte er was vom Bayerischen Rundfunk lernen können, das hatte er nicht auf dem Schirm. Also da war es ja mehr so ein bisschen in die Richtung, der Mann ist die treibende Kraft. Also Mensch, du kannst als Mann drei Frauen haben oder noch mehr, bist du wunderbar.
Genau, für jeden Lebensbereich eine. So.
Konvertiere und selbst als Beta-Male bist du plötzlich ein Alpha-Male mit x Frauen und die Scheiß schießen da das Geld an die Universität in Paris, wo sein Protagonist ein Experte für Usman ist. Den alten französischen Schriftsteller und wie gesagt, dessen Kollege, also von dem er es nie gedacht hätte, der ist plötzlich mit drei Frauen gesegnet und alles ist wunderbar. Das ist also die treibende Kraft, also auch eine stark sexualisierte Fassung. Nein.
Na gut, und die Gefahr von rechts, also der Ausgangspunkt ist ja, dass die Linken und die Mitteparteien die Wahl hätten, jetzt entweder den Rechten zur Macht zu verhelfen, da so in Form von den Identitären oder so, oder eben der muslimischen Community und dann siegt natürlich die Solidarisierung mit den Muslimen.
Ja, richtig. Und Ulbeck beschreibt das ja auch so eindrücklich. Und hier kann man es eigentlich so ein bisschen auch nachempfinden. Die westliche Frau, die sich nach außen hin schick macht und auftakelt, und aber auf den muslimischen Mann, da würden zu Hause würde dann sozusagen die Party abgehen und da würde sie dann ihre Hüllen ablegen und den Paradiesvogel nach außen kehren. Aber ja, was er nicht gesehen hat, ist also diese Frau im fortgeschrittenen Alter, die hier der muslimischen Verhüllungsmode ja zu Kundschaft und Positives abgewinnt. Und
weil auch sie möchte ein Handy sein, was sich schützt.
Das war der Ahmed.
Ja, Ahmed.
Der Ahmed meinte ja tatsächlich, also erstmal im Islam gelten Kleidervorschriften und die Frau habe sich doch zu bedecken bis zum Knöchel und Gesichter frei bleiben und Füße bis zu den Knöcheln bitte bedecken. Denn eine Frau sei ja was Wertvolles, so wie ein Handy ist ja auch was Wertvolles, dass man mit einer Hülle geschützt wird. So müsste man eine Frau, die ja was Wertvolles sein, mit der Kleidung.
Das habe ich noch nie betrachtet. Es ist so simpel wie gut. Ich bin einfach ein Handy, was geschützt werden muss. Super. Toll.
Ja, das war's bei Mann und Frau im Kontrafunk mit gefühltem Fußball, feministischem Unterricht und Sommermode mit Sichtschutz.
Wenn Sie diese oder andere Sendung noch einmal hören möchten, alle Folgen finden Sie in der Mediathek auf kontrafunk.radio, in der App und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns wie immer über Ihre Kommentare, Likes und Weiterleitungen. Sagen Sie uns gern, ob Feminismus wirklich ein Schulfach braucht oder mit wem Sie beim morgigen Deutschlandspiel zärtlich in den Armen liegen werden.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrath. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. We'll be right back.
Thank you.